Wir haben uns im Kollektiv entschieden, wie wir vorgehen. Und zwar Anne Findeisen, die heute keine Stimme hat, hat ein Buch mitgebracht, und zwar ein Gedichtband von Paul Celan, so möchte er ausgesprochen werden. Liebesgedichte heißt das Band, heißt der Band. Und es ist von dem Paul Celan, dessen Liebesgeschichte zwischen Paul Celan, ihm und Ingeborg Bachmann sie in der letzten Studio B-Sendung besprochen hat. Das Buch hieß Wir sagen uns Dunkles. Ich habe es noch behalten im Kopf. Es ist nachzuhören auf, wie alles, auf unserer Webseite studiob.falschgold.net oder auf Soundcloud und neuerdings bei Spotify. Und wir haben uns gesagt, die wir von Lyrik erst durch Anne Findeisen wieder eingeführt wurden, zur Lyrik hingeführt wurden, wie die Schafe zur Schlachtbank der Literatur. Wir lesen jeder ein Gedicht aus diesem Band Liebesgedichte von Paul Celan, und ihr dürft dann selber in den Kommentarspalten hinterlassen, wie es geworden ist. Es fängt an, Herr Falschgott. Irisch. Gib mir das Wegrecht über die Kornstiege zu deinem Schlaf. Das Wegrecht über den Schlafpfad, das Recht, dass ich Turf stechen kann am Herzhang morgen. Es liest Mikis Wesensbitter.
Ich kann dich noch sehen, ein Echo, ertastbar mit Füllwörtern am Abschiedsgrat. Dein Gesicht scheut leise, wenn es auf einmal lampenhaft hell wird, in mir, an der Stelle, wo man am schmerzlichsten nie sagt.
Und schlussendlich Irmgard Lumpini.
Das Wort vom zur Tiefe gehen, das wir gelesen haben. Die Jahre, die Worte seither. Wir sind es noch immer. Weißt du, der Raum ist unendlich. Weißt du, du brauchst nicht zu fliegen. Weißt du, was ich in dein Auge schrieb, vertieft uns die Tiefe.
Vielen Dank, Anne Findeisen, für diese Empfehlung. Wir hoffen, wir haben die Gedichte nicht zu sehr geschlachtet. Du darfst sagen ja oder nein. Kriegt man das hin?
Nein, habt ihr nicht.
Dankeschön. Was bleibt dir anderes übrig? Du bist am Tisch und willst von uns Glühwein haben. Wir kommen zur dritten Runde von Büchern. Die Irmgard Lumpini hatte den roten Faden vorhin richtig erkannt. Es geht um New York. Fing an mit einem Buch aus der Geschichte von New York. Es ging weiter um ein Buch aus der jüngeren Geschichte von New York, also erstmal 1749, jetzt davor 1980-90 rum. Und jetzt kommen wir zu einer Institution von New York. Sie heißt The New Yorker, ist ein Magazin, kam das erste Mal raus Mitte der 20er Jahre und gilt seitdem als das, was man auf dem Couchtisch oder auf der Toilette jedes sich selbst für intelligent haltenden New Yorkers findet. Und da es in der Welt mittlerweile digital verfügbar ist, kann das auf der Toilette bzw. auf dem Kindle eines jeden liegen. Das Schöne ist an diesem Geschenk, dass es ein klassisches Last-Minute-Geschenk ist, denn der New Yorker als Magazin ist mittlerweile digital erhältlich auf Kindle, iPad, Android, Tablet, wo auch immer. Und warum man das schenken soll, nicht nur, weil man am 23. lange aus war und 12 dann am 24. aufwacht und sich dann nicht ins Karstadt schleppen muss, sondern einfach nur online geht und ein Abonnement abschließt. Es ist auch nicht, dass man nur $12 für 12 Wochen bezahlt, das heißt, das Ganze kostet $1, sondern es ist auch das, dass dieses Magazin mich persönlich schon seit 20 Jahren begleitet. Ich habe mir damals irgendwann mal in den 90ern das Ding noch per Papier kommen lassen, kommt immer noch per Papier, liegt bei mir auf dem Klo, wie es gehört, sondern dass es eine Antidote zu dem ist, was wahrscheinlich ziemlich vielen Leuten zurzeit auf die Eier geht, nämlich Fake News, der Schnellste sein zu müssen, eine Story rauszubringen, kaum zu verstehen, worum es geht. Wir kehren zurück von einem kleinen Hustenanfall von Anne Findeisen, der sein muss. Krankheit geht vor. Der New Yorker. Warum sollte man den lesen? Er bringt dich zurück aus einer Schnelllebigkeit, nicht unbedingt in die gute alte Zeit, sondern einfach in die Zeit, wie früher Journalismus betrieben wurde. Es wird eine Story ausgedacht, es wird jemand dafür bezahlt, und zwar ziemlich gut, sie zu schreiben, sie zu recherchieren, man lässt sich Zeit. Hinterher setzt man einen richtigen bezahlten Copy-Editor hin, der das Ganze auf Hand und Fuß, auf faktuelle Richtigkeit checkt, der weiß, wie Kommas gesetzt werden, der weiß, wie in Ungarn Apostrophe und kleine Kringel oben oder unten gesetzt werden. Das heißt, das ist auch für Freunde der Sprache hervorragend zu sehen und zu lesen, dass man nicht alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runterbrechen muss, sondern dass man ohne kompliziert zu sein, einfach in Sätzen schreibt, die nicht mit einem Fragezeichen enden. Was wird der und der Star morgen tun? Wollen Sie es wissen, klicken Sie hier. Sondern es werden Storys erzählt. Und das Schöne ist, es werden Storys erzählt, von denen man nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. In jeder Ausgabe, die recht dünn ist, sind 3 oder 4 Storys drin, keine unter 5 Seiten. Und mal als Beispiel eine, die mir noch hängen bleibt und die jetzt bestimmt schon seit 15 Jahren vor 15 Jahren in diesem Heft erschien. Eine Story über Pilzsammler in Oregon, also links oben in den USA. Eine Community, die die großen Feinschmecker-Restaurants an der Westküste beliefern mit dort sehr geschätzten Waldpilzen. Und diese Waldpilze findet man nur ganz schwer, weil die unter der Erde Oberfläche wachsen. Und aus irgendeinem Grund gibt es eine Community von Koreanern, die sich oben im Wald in Oregon jeden Sommer oder Frühling, Sommer, Herbst niederlassen, wie im Wilden Westen ein Camp aufschlagen und dort auch wirklich wie im Wilden Westen, nämlich mit Claims, die abgesteckt werden, mit Lieferanten, irgendeiner muss ja die Küche haben, dann kommen ein paar Polen, die können auch ganz gut Pilze sammeln, kriegen aber bloß die schlechteren Plätze. Diese Spannung in diesem Camp wird dort über, ich glaube, 10, 20 Seiten erzählt und nicht eine Seite davon ist langweilig. Und man sagt am Ende, hättest du das gewusst, dass es in Oregon ein Wild-West-Camp gibt von Pilzsammlern mit mafiösen Strukturen. So, das kann man jede Woche lesen und man kann es vor allen Dingen, man muss es nicht jede Woche lesen. Das Schöne ist, es gibt immer eine zeitpolitische Komponente, es gibt immer Artikel zur Zeit, aber diese Storys über absurde, abstruse, kleine Geschichten aus aller Welt, nicht nur aus den USA, die kann man auch mal 3 Monate später lesen. Das heißt, wenn man mal die Schnauze voll hat von Twitter oder keinen Bock hat, irgendein Fantasy zu lesen, dann nimmt man sich den New Yorker, schlägt ihn auf, irgendeine Back-Issue und liest mal 4, 5 Seiten, 2 Stunden lang, 10, 12 Seiten, 1, 2 Stunden lang eine Story von Sachen, die man noch nie gehört hat. Der New Yorker im digitalen Abo für $1 pro Woche. Mann, das kann man auch machen, oder?
Kann man machen.
Wer ist nächstes?
Ich.
Nikes.
So, nach Fantasy kommen jetzt nochmal 2 Geschenktipps, die völlig anders gelagert sind, nämlich eher mehr so aus dem Sachbuchbereich. Eins der lustigsten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe, stammt von 2 norwegischen Frauenärztinnen, die das Buch herausgebracht haben, Viva la Vagina. Und ich finde es insofern ganz spannend, weil als Mann begibt man sich dann quasi mal auf ein Territorium, wo man ja eher irgendwie so nur am Rand informiert ist. Und das ist eine ganz schöne Geschichte, weil die haben in Norwegen einen Blog gemacht und haben dann da halt ihre Beratungssachen so angeboten. Und das war in Norwegen ein Riesenerfolg. Und vor allen Dingen bei Männern, die dann einfach angefangen haben, Fragen zu stellen, weil sie bestimmte Sachen nicht verstanden haben. Und das gibt's jetzt als Buch auch auf Deutsch. Und geht halt einmal so quasi durch alle Bereiche durch, die die Vagina so betreffen. Und da kann man eine Menge bei lernen. Und vor allen Dingen kann man, ich kann das jetzt nur aus der Männerperspektive, wie gesagt, irgendwie äußern, da erfährt man Dinge, die man sich vorher vielleicht auch gar nicht getraut hat zu fragen. Ist natürlich auch so, bei manchen Sachen muss man sich dann auch echt irgendwie fragen, wie weit und wie krank ist die Welt eigentlich? Also die haben natürlich dann auch das Thema Intimrasur und die sind relativ locker und sagen, irgendwie kann jeder machen, wie er will. Kann jede machen, wie sie will. So muss ich es ja formulieren. Und empfehlen dann aber, dass Frauen natürlich nach der Rasur die Rasierklinge sofort wechselt aus hygienischen Gründen. Wo ich mir dann auch denke, okay, so eine Rasierklinge kostet dann irgendwie 2,50 Euro. Und auch wenn es im Norwegen Erbringen irgendwie mit dem Wohlstand doch relativ weit ist, kann man bestimmte Sachen im Zeichen der Nachhaltigkeit dann auch sein lassen und eine Rasierklinge kann man noch ausspülen. Genau, also Viva la Vagina ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Buch. Für Frauen vielleicht manchmal ein bisschen langweilig, weil die in der Thematik ja vertraut sind. Für Männer dann doch eher sehr interessant. Und was ich sehr schön fand, war auch nochmal die These mit dem Scheidenpilz und dass Männer sich da behandeln müssen gegen und so. Das sind ja lauter so Irrglauben, die sich immer wieder durch Generationen ziehen und so. Und da wird auch nochmal definitiv erklärt, da hat der Mann gar nichts mit zu tun und da muss der Mann auch gar nichts machen, weil das ist einfach ein Problem, was sich in der Vagina selber wieder löst. Das war jetzt der eher noch spaßige Tipp.
Ich verkneife die ganze Zeit mein Fernlagerlachen.
Ja, naja. Das habe ich jetzt hier auch rausgelassen. Also ich finde das ein wirklich sehr interessantes Buch. Und ein richtiges Partykiller-Buch stammt jetzt auch wieder von einer Frau und das glaube ich auch eher mehr so in Richtung Frauen geschrieben, und zwar die Susanne Karloff. Das ist eine Journalistin aus Hamburg, die hat ein Buch geschrieben, was den schönen Titel trägt, Nüchtern betrachtet, was betrunken auch nicht berauschend. Und halt darum geht, wie eine Frau, die sehr, sehr gerne unterwegs ist und durchaus weiß, wie man feiert, nach einem heftigen Partyabsturz mit auf die Nase fliegen und am nächsten Morgen nicht nur Kater, sondern auch noch sichtbar gezeichnet im Gesicht, halt beschließt irgendwie, sie hört jetzt mal auf zu trinken. Und man kann sie dann ein Jahr lang begleiten, wie sie die verschiedenen Stadien, dass ich trinke jetzt nichts mehr, durchläuft und die ganzen Mechanismen nach und nach auseinandernimmt. Ist wiederum jetzt auch eher ein Tipp für Frauen, weil ich glaube, Männer trinken anders und Männer haben andere Mechanismen, damit umzugehen, wenn sie denn nicht mehr trinken. Aber sehr interessant. Und
wo unterscheidet sich das? Ich musste jetzt gerade dazu überlegen und fand jetzt gerade
Der größte Unterschied ist ganz einfach der, dass du, wenn du als Frau trinkst, dich in ein komplett anderes Gefahrenlevel begibst als Mann.
Das ist schon klar, aber jetzt wo ist die Entwöhnung anders?
Nee, also geht jetzt ja nicht so um die Entwöhnung, das geht mehr so um den gesellschaftlichen Fakt irgendwie so, ne? Also weil ein großes Problem, was sie immer wieder schildert, ist, wenn sie bei Partys ist, sie dann einfach raus. So, also
bin ich da als Mann auch, oder?
Bist du als Mann auch, aber das ist halt irgendwie immer wieder spürbar irgendwie, okay, das ist halt irgendwie quasi eine Frau, die darüber schreibt.
Na gut, wird uns erzählt.
Und so, ich weiß es nicht, die Mechanismen sind, glaube ich, nochmal andere irgendwie, weil Frauen aus anderen Gründen nochmal trinken und ich glaube, ich kann es jetzt nicht mehr detailliert nachvollziehen irgendwie, mir war aber jetzt...
Nee, deswegen empfehlen wir es ja, sollen wir selber lesen.
Genau. Also finde es sehr interessant und das ist sicherlich, deswegen sage ich nochmal, Partykiller sollte man vielleicht nicht vor Weihnachten lesen, aber nach Weihnachten definitiv.
Ja, im Januar, wenn keiner mehr trinkt, ne?
Genau, das ist eigentlich eine ganz gute Motivation, um irgendwie so zwischen den Jahren zu beschließen, das nächste Jahr dann auch irgendwie ein bisschen nüchterner zu betrachten.
Das Buch hatte welchen super witzigen Titel?
Nüchtern betrachtet, was betrunken auch nicht berauschend.
Okay, da hat der Verlag ein Wort mitgeredet.
Ich möchte am Ende noch kurz drei Bücher empfehlen. Das eine ist ein in diesem Jahr erschienener Roman gewesen, den hat Stephen King zusammen mit seinem Sohn Owen King geschrieben.
Oh, der ist sehr gut.
Heißt Sleeping Beauties. Ich nehme an, dass er im Deutschen erschienen ist. Ich habe das leider nicht recherchiert. Stephen King hat ja in den letzten Jahren eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Und das ist eine leicht dystopische Erzählung, die dann trotzdem ganz hoffnungsfroh endet.
Also keine dystopische.
Eine sich wandelnde Dystopie, würde ich es nennen. Und dann hatten wir heute noch nicht so richtig viel bei den Selbsthilfebüchern. Und ich denke, passend zu unserer Stadt, in der die Leute oft mit verkniffenen Mundwinkeln rumrennen und alle prinzipiell sehr unzufrieden sind, da gibt es in Großbritannien eine Reihe, die heißt School of Life. Ich habe mir das im Internet angeguckt, da ist das alles sehr cheesy und sehr bescheuert, also kann man auch Kurse belegen und so weiter. Die haben kleine Bücher rausgebracht, die tatsächlich sehr interessant sind. Das, was ich heute empfehlen würde, ist How to Live in the City. Das hat ein Philosoph geschrieben und der beschreibt verschiedene Strategien, wie man sich eine Stadt, in der man lebt, zu eigen macht und mit dem Wahnsinn umgehen kann, dass da einfach auch teilweise viel zu viele Leute sind. Und es ist teilweise sehr praktisch, teilweise philosophisch.
Deswegen leben wir aber in der Stadt?
Wir leben natürlich in der Stadt, weil die Stadt für uns irgendwann verheißungsvoll war. Viele Leute geben das dann aber auch wieder auf und ziehen aufs Dorf zurück. Und Er hat da nette Tipps dabei, die ich tatsächlich...
Viel zu wenig, meiner Meinung nach, aber...
Die Stadt zeichnet sich aber eben vor allen Dingen durch die Möglichkeiten aus, die diese Vielzahl von Menschen mit sich bringt. Und ich habe verschiedene von diesen Strategien in Berlin letztens ausprobiert. Kann ich nur empfehlen. Und das letzte Buch, das hatte ich auch ausführlicher besprochen, darf aber auch auf keinem Gabentisch eigentlich fehlen in der heutigen Zeit. Und zwar Factfulness von Hans Rosling und seine Tochter Anna Rosling-Rönnlund. Im Deutschen heißt es so ein bisschen komisch, wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. Kann man, glaube ich, im Deutschen und im englischen Original lesen. Hilft ganz ungemein beim Blick auf die Welt.
Und abschließend, wie zu jedem Weihnachten, eine kurze Empfehlung oder auch nicht, je nachdem, was so die Meinungen hier am Tisch sind. Wahrscheinlich nur von zweien, die es gelesen haben. Der neue Jack Reacher heißt Past Tense. Ich habe ihn gelesen. Ich kann ihn empfehlen. Er wird immer mehr zu einem anerlernten Geschmäckle. Man muss es mögen. Er wird immer comichafter. Nicht im Sinne von lustig, im Sinne von Lee Child, der Autor, sondern im Sinne von der holzschnittartigen Beschreibung seiner Haupthelden. Ich finde das toll. Und es wird immer schlimmer, das gebe ich zu. Es ist aber ein 300-Seiten-Thriller, den man durchliest. Irmgard, du hast ihn auch gelesen. Empfehlung, immer noch, den Lee Child?
Nein, leider nein, weil der hat in den Büchern davor immer, der ist ja herumgereist und man hat sehr viel über das jeweilige County oder Land erfahren, in dem er sich aufhält. Das scheint zunehmend wegzufallen und er hat in den vergangenen Büchern der Reihe, wie viel gibt es jetzt? 16, 17,
Ach, nee, 18? Ich glaub, 23 oder sowas.
Diesmal ist die Geschichte unglaublich schlampig geschrieben und nachdem er sonst jedes Mal was Neues, Schockierendes gefunden hatte, was Jack Reacher ermitteln kann, ist es diesmal wirklich ein billiger Abklatsch der Story vom letzten Jahr und ich habe es natürlich gelesen, natürlich lese ich den Jack Reacher, wenn er erscheint, aber da war ich relativ enttäuscht.
Das Schöne an Jack Reacher ist, dass man, wenn man ihn gelesen hat, faktisch sofort wieder vergessen kann und deswegen habe ich gar nicht mitbekommen, dass es ein Abklatsch der Story vom letzten Jahr war, weil ich die Story vom letzten Jahr faktisch im Anfang November vergessen hatte. Und dazu passend, ebenfalls immer Ende des Jahres kommt der neue Michael Connelly raus. Der heißt diesmal Dark Sacred Night. Er fängt an, sich von seinem Haupthelden Harry Bosch, der ja nur fast schon 90 sein muss, nicht wenn man fernguckt bei Amazon, sondern wenn man Bücher liest, zu verabschieden. Er setzt die Story fort von seinem letzten Roman, wo er komplett neue Haupthelden einführt. Die hieß The Late Show, war für mich nicht lesbar. Halt eine neue, spielt auch in L.E., klar, im Prinzip im selben Distrikt, aber mit anderen Leuten. Und eine aus der Late Show, die tut mit Harry Bosch jetzt zusammen ein paar Morde, wie immer, was sonst, aufklären, finde ich gelungen. Ich finde, dass er den Übergang von seinem alten Haupthelden zu dieser neuen Hauptheldin, bilde ich mir ein, wird sie wohl werden, ziemlich gut hinbekommt. Ein bisschen auf den Kopf gehauen, finde ich immer wieder, aber so ist es nun mal, dass alles, was so im letzten Jahr, dem Jahr, in dem es geschrieben wurde, durch die Medien geht, mitgenommen werden muss, auch im Buch verarbeitet werden muss. In dem Fall ist es halt Harry Weinstein und die ganzen drumherum passierenden Geschichten. Aber als Story ist es exakt lesbar, oder?
Ich sehe es ein bisschen anders. Ja. Die Frau ist ja im letzten Jahr dann schon aufgetaucht und da wurde damals schon sehr ausführlich berichtet, dass sie eben in diese Late Show versetzt wurde. Es ist quasi die Nachtschicht, die niemand machen will. Also niemand, der irgendwie Familie hat oder eine feste Beziehung. Und sie ist da strafversetzt worden, weil sie Belästigung durch ihren Vorgesetzten tatsächlich angezeigt hat. Und das hat er vor der großen MeToo-Debatte geschrieben. Das fand ich damals sehr gut, dass Michael Connelly da so ein bisschen auf der Höhe der Zeit war. Und das wird jetzt fortgesetzt. Ich fand, es ist einen interessanten Füller. Also ich habe auch schon schlechtere von ihm gelesen.
Literarisch deutlich besser als der Lee Child. Aber man kann beide lesen. Das dauert genau einen Tag, wie man das gelesen hat, ist man fertig. Wir bedanken uns bei Mikes Wesensbitter. Die Tradition im zweiten Jahr hält. Und im dritten Jahr wird es wahrscheinlich weitergehen, sind wir uns sicher.
Definitiv.
Wenn die Deutsche Bahn fährt. Weil reist ja an aus Berlin, wenn man unschwer hört. Anne Findeisen findet ihre Stimme wieder.
Spätestens im Januar.
Wir wünschen viel Erfolg. Irmgard Lumpidi, frohe Weihnacht.
Fröhliche Weihnachten.
Und ich war der Herr Falschgold.
Herzliche Festtage.